ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Susanne Heim ist unser Gast in SWR 1 Leute, als Historikerin und Politikwissenschaftlerin, unter anderem Mitherausgeberin von 16 Bänden zur Judenverfolgung zwischen 1933 und 1945. Als Holocaust-Forscherin werden Sie bezeichnet. Wird Ihnen das gerecht oder grenzt Sie das inhaltlich vielleicht auch so ein bisschen ein?
Ja, sicher grenzt es mich inhaltlich ein, aber es wird mir schon gerecht. Insofern, als dass ich mich wirklich viele Jahre meines Berufslebens mit der Judenverfolgung in der NS-Zeit beschäftigt habe. Aber sicher, also natürlich auch mit anderen Themen. Also ich habe auch eine ganze Weile lang Wissenschaftsgeschichte im Nationalsozialismus gemacht und andere Themen, also Migrations- und Bevölkerungspolitik, gehörten auch immer schon lange zu meinen Themen. Also es ist jetzt nicht nur der Holocaust, aber das war schon auch ein Schwerpunkt.
Warum ist das so zu Ihrem Hauptthema geworden? Also gibt es da die persönliche Geschichte oder Faszination ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber was war der Reiz dann da für Sie auch dran?
Na, das hat sich ein Stück weit entwickelt. Also ich habe zunächst meine Diplomarbeit während des Studiums geschrieben über die Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein. Das hat in der Tat einen biografischen Bezug zu meinem Großvater. Und dann eben auch über mich mit beschäftigt mit der Agrarpolitik in der NS-Zeit. Und dann bin ich zu dem Projekt Täterbiografien am Hamburger Institut für Sozialforschung gestoßen. Und dort haben wir eine Biografie über einen Wirtschaftswissenschaftler geschrieben, der im besetzten Polen tätig war und sich Gedanken gemacht hat, wie man die Wirtschaft fördern kann, indem man die Juden ausgrenzt oder ausschaltet, wie es damals hieß. Naja, und dadurch kam dann immer mehr diese Beschäftigung mit der Judenverfolgung unter deutscher Besatzung, zunächst eben vor allem in Polen, aber dann auch mit den Strategien, die der NS damit verbunden hat. Also welche wirtschaftlichen Überlegungen da mit reingespielt haben, neben einem Antisemitismus und Diskriminierung und Ausgrenzung von Juden. Und mit dem Thema habe ich mich viel beschäftigt. Dann habe ich eine Weile lang auch was anderes gemacht. Und ich habe dann in einer Zeitschrift gearbeitet, wo es um Gentechnologie ging und Bevölkerungspolitik. Und bin aber eigentlich öfter wieder auf dieses Thema zurückgekommen. Ich habe dann zusammen mit Götz Ali dieses Buch geschrieben, Vordenker der Vernichtung. Naja, und so ergab sich das eben. Ich meine, das ist ein Stück weit ist es auch. Also einerseits sicher, dass mich das Thema immer wieder beschäftigt hat. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, dass man natürlich irgendwie auch eher angefragt wird oder einem Sachen vorgeschlagen werden, wo man schon eine bestimmte Geschichte zu hat, also wo man schon zu gearbeitet hat. Ich meine, mich fragt niemand zu irgendwas ganz anderem, wo ich irgendwie mich erst einarbeiten muss. Und so ergab eins das andere und dann habe ich eine Weile eben Wissenschaftsgeschichte im Nationalsozialismus gemacht. Aber ich fand eigentlich auch da schon, dass dieses Thema Judenverfolgung ist sehr viel zentraler. Also auch die Wissenschaftsgeschichte ist interessant und wichtig aufzuarbeiten. Aber das zentrale Verbrechen ist der Holocaust gewesen. Und dann habe ich eben 15 Jahre lang an dieser Edition mitgearbeitet, die Sie gerade erwähnt haben. Und dadurch hat sich mein Blick natürlich auch nochmal sehr geweitet, weil es um alle Länder ging.
Und nicht unwesentlich wichtig ist auch ein Stipendium, was Sie gemacht haben, Mitte der 90er in Yad Vashem. Das spielte da auch noch mit rein.
Ja, also da ich habe Anfang der 90er schon, glaube ich mal, im Archiv in Moskau bin ich auf Dokumente des Sicherheitsdienstes der SS gestoßen, in denen es um die Vertreibung der Juden aus Deutschland ging. Also dieses Ziel, die Juden müssen irgendwie auswandern, Deutschland muss ihnen ein Land ohne Zukunft sein. Und ich hatte da noch gar nicht so viel Ahnung davon, wie jetzt speziell die Politik gegenüber Auswanderern war. Aber was mich sehr beschäftigt hat, war die Tatsache, dass die Leute selbst über die Landesgrenzen hinaus noch verfolgt und observiert wurden. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingearbeitet in diese widersprüchliche Politik, dass man einerseits die Juden loswerden wollte und auf der anderen Seite ihre Emigration auch erschwert hat, indem man ihnen vor allen Dingen sämtliches Vermögen weggenommen hat und ihnen irgendwelche Steuern und Abgaben auferlegt hat, die dazu geführt haben, dass sie praktisch ohne jedes Geld ins Ausland geflohen sind und auch, also vor allen Dingen auch deswegen unwillkommen waren in allen potenziellen Aufnahmestaaten. Und ich habe mich dann immer mal wieder damit beschäftigt, mit dieser Thematik, aber nicht durchgehend.
Ich hänge noch ein bisschen am Lebenslauf von Esperanz Leutegast, Susanne Heim. Ich hatte eben erwähnt, ein halbes Jahr war es, glaube ich, ein Stipendium in Yad Vashem. Wie wichtig war diese Zeit auch für Ihre Arbeit generell?
Ja, das war schon sehr wichtig, weil ich bin damals auch schon zur Thematik jüdische Immigration dorthin gefahren. Deswegen hatte ich das Stipendium und habe angefangen, vor allen Dingen im Archiv von Yad Vashem zu recherchieren und dann im Leo Beck-Institut in Jerusalem. Und dort hat mir der damalige Direktor gesagt, warum jetzt immer nur Dokumente suchen? Die Leute leben ja noch und interviewen Sie die doch. Und dann habe ich das gemacht. Also ich bin ganz viel rumgereist in Israel. Das war sehr interessant in den einzelnen Kibbuzim. Die hätte ich, glaube ich, sonst nicht so alle kennengelernt. Und habe verschiedene Leute interviewt, die aus Deutschland irgendwann meistens nach Palästina vor oder während des Krieges gekommen sind und die mir ihre Geschichte erzählt haben, also ihre Fluchtgeschichte oder Immigrationsgeschichte. Und darüber habe ich viel gelernt, einfach was das im Leben von Leuten macht, dass sie irgendwo weg müssen, wo sie eigentlich gar nicht weg wollen.
Mhm. Und das zeigt ja auch schon, Sie haben gesagt, Archivarbeit auf der einen Seite, aber halt auch der persönliche Kontakt, dass diese Mischung dann ganz entscheidend ist, dass man eben nicht nur an alten Dokumenten hängt?
Ja, sicherlich. Also gerade diese Ebene, ja, dass man das, was das für die Leute persönlich bedeutet, das steht ja so in den Dokumenten oft nicht drin oder nur bei Leuten, die sich sehr gut ausdrücken können und dann auch noch ein Tagebuch hinterlassen oder Briefe oder sowas, ne? Aber in den Dokumenten haben meistens die Institutionen die Oberhand. Die hinterlassen Schriftdokumente oder schriftliche Spuren. Und sowas findet man in den Archiven. Inzwischen mehr und mehr, aber eben halt auch persönliche Geschichten, also von Leuten, die interviewt worden sind oder die eben ihren Nachlass in die Archive gegeben haben. Aber die persönliche Geschichte, also das persönliche Gespräch ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil man da auch nachhaken kann und nachfragen, was nach einzelnen Geschichten und die Leute im Gespräch natürlich auch noch mal ein bisschen auf andere Sachen kommen, die sie vielleicht so nicht aufschreiben. Also viele Leute hatten so das Gefühl, dass ihre Geschichte eigentlich auch nicht wichtig genug ist, um aufgeschrieben zu werden. Gerade in Israel sind so viele Leute, die also eine sehr viel grausamere Geschichte haben als die Menschen, die jetzt zum Beispiel vor Kriegsbeginn nach Palästina geflohen sind und die sich in der Regel auch nicht als Holocaust-Überlebende begriffen haben und deswegen so gedacht haben, ja, das ist eigentlich nicht so besonders und auch nicht so erzählenswert. Aber gerade diese Geschichten haben mich interessiert und da hatte ich eben die Möglichkeit nachzufragen.
Das war Mitte der 90er. Wir sprechen gleich nach 10:30 ausführlich über Ihr aktuelles Buch. Das heißt, die Geschichten, die Sie da gesammelt haben, die lagen dann halt auch erstmal sehr lange bei Ihnen rum?
Nee, ich habe daraus zum Beispiel einen Aufsatz geschrieben, wo ich irgendwie gerade mich darauf konzentriert habe, auf diese persönliche Ebene. Was macht das mit den Leuten? Und darauf bin ich auch in anderen Arbeiten wieder zurückgekommen. Es hat jetzt nicht nur da rumgelegen, aber ich hätte dieses Buch gerne viel früher geschrieben, damit die Leute, die ich dort interviewt habe, das noch lesen können. Die meisten leben inzwischen nicht mehr. Also die waren ja damals schon relativ alt.
Und das macht ja auch schon deutlich, wie viel Recherche, wie viele Jahre Recherche stecken in so einem Buch.
Das kann ich gar nicht so sagen. Also weil ich immer wieder zu der Thematik Material gesammelt habe und auch immer mal wieder irgendwo einen Vortrag gehalten oder einen Aufsatz geschrieben oder mit meinem Kollegen Hans-Ulrich Dillmann zusammen ein Buch über das Siedlungsprojekt in der Dominikanischen Republik veröffentlicht habe. Das war schon 2009, das ist jetzt auch schon lange her. Und ich hatte aber immer im Kopf, ich will irgendwie das Ganze nochmal zusammenfassen und ein bisschen bündeln, im Überblick darstellen. Und ich habe dann nachher, nachdem ich bei der Edition aufgehört habe, dann war sowieso erstmal Corona und ab Ende 21, ich glaube ab November 21, habe ich dann nochmal verschiedene Archive in den USA besucht und hatte da nochmal Fellowships an der New York University und am Center for Jewish History und im American Jewish Archives. Und ab da habe ich mich dann eigentlich hauptsächlich auf das Buch, auf dieses Buch konzentriert und daran geschrieben und ein bisschen weiter recherchiert, weil man ja manchmal erst im Schreiben merkt, wo man noch eine Lücke hat, wo man irgendwas nicht so genau weiß und oder vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen will, als man das am Anfang gedacht hat. Also habe ich mich jetzt ja mindestens 3 Jahre lang ausschließlich damit beschäftigt, aber das Gros des Materials hatte ich schon lange vorher.
Die Abschottung der Welt, als Juden vor verschlossenen Grenzen standen, 1933 bis 1945, das ist das neue Buch von Eswerns Leutegast Susanna Heim. Was ist das für ein Buch? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, ich würde sagen, es ist ein Buch über die internationalen Reaktionen auf die jüdische Flüchtlingsbewegung aus dem deutschen Machtbereich in diesen Jahren. Dabei stellen sich die meisten Leute vor, dass es um die Intellektuellen und Künstler in Sanary-sur-Mer oder an der französischen Mittelmeerküste geht, weil die sind hierzulande bekannter. Aber mir war das wichtig, auch die Geschichten von nicht so bekannten Leuten zu erzählen, die selber vielleicht auch nicht schriftlich unbedingt was hinterlassen haben. Und vor allen Dingen deutlich zu machen, dass es eben nicht nur diese Fluchtroute aus Deutschland und Westeuropa in die USA oder nach Lateinamerika gab, sondern dass das wirklich eine Bewegung war, die sich über den ganzen Globus erstreckt hat. Also von Shanghai wissen manche Leute noch, von Birobidschan in der Sowjetunion zum Beispiel weniger. Und überhaupt diese ganzen Fluchtwege nach Osten, nach Kriegsbeginn, die sind hierzulande aus der Diskussion um jüdische Immigration ziemlich ausgeblendet, finde ich. Und mir war das wichtig, auch diese Geschichten zu erzählen, zumal das ja sehr viel mehr Menschen waren, als die, die jetzt meinetwegen allein aus Deutschland geflohen sind.
Und es ist auch das Buch, das sich mit dem Scheitern der Flüchtlingspolitik beschäftigt. Müssen wir dann schon bei der Konferenz von Evian anfangen, 1938?
Wir können auch schon früher anfangen. Mhm. Also schon 1933 wurde ja beim Völkerbund der Hochkommissar für die jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland installiert und der war schon in seinen Kompetenzen stark eingeschränkt, dadurch, dass Deutschland damals noch Mitglied des Völkerbunds war. Die sind erst ganz kurz danach ausgetreten, nachdem sie durchgesetzt hatten, dass dieser Hochkommissar nur sehr beschränkte Befugnisse hat und auch innerhalb der Hierarchie des Völkerbunds nicht besonders einflussreich war. Und dessen Aufgabe war es eigentlich, mit den deutschen Institutionen zu verhandeln über die Ausreisebedingungen der Flüchtlinge. Das bedeutete vor allen Dingen über die Frage, wird ihnen gestattet, ihre Habe mitzunehmen, was die Deutschen ja eben verhindert haben und immer schon verhindern wollten. Und dann ging es darum, Aufnahmeländer zu suchen, in denen Flüchtlinge in größerer Zahl aufgenommen werden konnten. Und hauptsächlich haben sich aber die Länder an der Diskussion beteiligt, die schon Flüchtlinge aufgenommen hatten, also wo die zuerst hingeflohen sind, also hauptsächlich die Nachbarstaaten Deutschlands und die eigentlich ein Interesse hatten, die Menschen wieder loszuwerden, also ihre Weiterimmigration in andere Staaten zu fördern. Das ist schon nicht besonders erfolgreich gewesen und dann kam 38 die Fluchtbewegung aus Österreich dazu, die mit sehr grausamen Pogromen ja einherging und sehr viel massivere Fluchten veranlasst hat als aus Deutschland, wo eben die Verfolgung so schrittweise gesteigert wurde. Und als Reaktion auf den Anschluss Österreichs hat Roosevelt eben eine internationale Konferenz in Evian einberufen, um über eine Koordinierung der Flüchtlingspolitik zu sprechen. Daran waren 32 Staaten beteiligt. Und organisiert wurde das Ganze vor allen Dingen von der US-Regierung und von der britischen Regierung, die aber selber von vornherein gesagt haben, dass ja, eine Revision der Einwanderungspolitik von den Staaten nicht erwartet würde und auch nicht die Bezahlung des Transfers der Flüchtlinge oder deren Unterbringung, sondern das erwartete man von den Hilfsorganisationen. Diese wurden aber an der Konferenz eigentlich nur in Unterausschüssen gehört und konnten da ihre Forderungen und ihre Vorstellungen vorbringen, aber waren eigentlich nicht an den Verhandlungen beteiligt. Und die Konferenz hat dann auch eigentlich im Grunde genommen nicht viel Ergebnisse gezeitigt, weil ein Landesvertreter nach dem anderen gesagt hat, uns tun die Flüchtlinge furchtbar leid, wir haben aber auch schon sehr viel für sie getan und leider können wir nicht mehr für sie machen. Insofern ist das so ein bisschen ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Die Aufgaben wurden dann an ein Komitee delegiert, in dem aber auch vor allen Dingen die Staaten vertreten waren, die schon bei der Konferenz gesagt hatten, dass sie irgendwie keine Flüchtlinge aufnehmen können. Mhm. Und die eigentlich gehofft haben, dass dieses Komitee ihnen die Flüchtlinge wieder abnehmen würde.
Sie haben aus dieser Zeit halt ganz viele Geschichten gesammelt und sie zusammengetragen. Sie hatten gerade schon im Vorgespräch gesagt, Sie haben einen roten Faden gesponnen und der hätte auch noch viel dicker sein können. Sie haben eben gesagt, Sie würden oder hätten dieses Buch gerne viel früher rausgebracht.
Ja, ich wollte eigentlich schon, nachdem ich diese Interviews da in Yad Vashem in Israel gemacht habe und die Recherchen in Yad Vashem, hatte ich eigentlich schon vor, dieses Buch zu schreiben. Dann habe ich immer mehr gefunden. Dann habe ich auch nachher andere, beruflich mich ein bisschen anders orientiert, also eher Wissenschaftsgeschichte gemacht und das Thema aber nicht aus den Augen verloren. Und hatte aber dann nie so richtig Zeit, mich hauptsächlich darauf zu konzentrieren. Ich habe dann, wie gesagt, nur mal Vorträge oder einzelne Aufsätze zu besonderen Aspekten.
Sie hatten auch Bedenken, dass es vielleicht zu trocken sei vom Stoff.
Ja, ich wollte ja anfangs nur über die internationale Flüchtlingspolitik schreiben, also vor allen Dingen über diesen Völkerbund Hochkommissar und dann über die Konferenz von Evian. Und das ist irgendwie ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen trocken und das gibt auch nicht das wieder, es gibt ein sehr einseitiges Bild. Und das hat viel mit Bürokratie zu tun, das ist Institutionengeschichte, das lebt nicht wirklich. Und je mehr ich mich eben auch mit der Geschichte einzelner Personen beschäftigt habe und mich ein bisschen eingearbeitet in die Reaktionen der potenziellen Zufluchtsstaaten, desto mehr habe ich gesehen, dass man das irgendwie breiter anlegen muss. Und dann waren auch sehr wichtig für mich die Berichte der Hilfsorganisationen, also insbesondere die großen internationalen jüdischen Hilfsorganisationen wie der Joint oder HITZEM oder auf einer anderen Ebene auch der Jüdische Weltkongress. Die haben wirklich sehr spannende Berichte geschrieben über die Judenverfolgung in Europa in dieser Zeit. Und die sind vor allen Dingen deswegen interessant, weil sie eben nicht nur ein Land in den Blick nehmen, sondern quasi den ganzen Kontinent und damit auch deutlich machen, wie sich der Antisemitismus ausbreitet. Also dass es immer mehr Staaten gibt, die dem deutschen Beispiel folgen.
Sie haben dafür verschiedene Perspektiven gewählt, aus der Sicht, aus der Sie es sozusagen erzählen. Welche sind das?
Einmal musste ich natürlich erzählen, was also die groben Umrisse der Verfolgungspolitik in Deutschland skizzieren. Aber dann ging es mir vor allen Dingen einerseits um die individuelle Situation der Flüchtlinge. Also wie sind die außer Landes gekommen? Wie haben die sich im Ausland durchgeschlagen? Welche Fluchtwege haben sie gewählt? Also ab Kriegsbeginn habe ich dann die Hauptfluchtrouten verfolgt. Wer hat ihnen geholfen? Auf welche Hindernisse sind sie gestoßen? Etc. pp. Dann geht es um die Zufluchtsstaaten. Wie haben die reagiert? Am Anfang sind die Leute oft noch relativ verständnisvoll aufgenommen worden. Das hat sich dann aber geändert, nachdem klar wurde, die können nicht so schnell zurück und können auch nicht so schnell weiterwandern in irgendwelche Länder, in denen sie dann auf Dauer bleiben würden. Das hat ziemliche Probleme nach sich gezogen. Dann ging es mir um die Versuche einer internationalen Regulierung der Flüchtlingsbewegung, die so gut wie alle gescheitert sind. Wir haben schon gesprochen über die Konferenz von Evian oder den Flüchtlingshochkommissar des Völkerbunds. Und schließlich habe ich geguckt auf die Hilfsorganisationen, einerseits auf die internationalen. Ich habe schon gesprochen über die Berichte, die die verfasst haben und die sehr interessant zu lesen sind. Aber auch ging es mir um die nationalen Organisationen. Das waren oft jüdische Gemeinden oder Flüchtlingshilfskomitees in den Aufnahme- oder Transitländern, die eben Leuten geholfen haben, die dorthin geflohen sind.
Und da sagen Sie, das war Ihnen gar nicht so klar, welche Bedeutung diese jüdischen Hilfsorganisationen tatsächlich hatten und was die für eine Arbeit geleistet haben.
Ja, also die kommen eigentlich in der ganzen Literatur zu der Thematik oft sehr wenig vor. Also ich finde zu wenig. Und das ist das eine. Und wenn sie vorkommen, kommen sie als karitative Organisationen vor. Mhm. Aber gerade die internationalen Organisationen haben sich auch politisch eingemischt. Also die waren auch vertreten auf der Konferenz von Evian, also sind da zumindest angehört worden. Und sie haben versucht, durch klassische Lobbyarbeit irgendwie auch die Politik zu beeinflussen in den jeweiligen Ländern, in den Aufnahmestaaten oder eben insgesamt die Politik der Alliierten gegenüber den Flüchtlingen. Und das war schon sehr wichtig. Also es ging nicht nur darum, also klassische Unterstützungsarbeit für Flüchtlinge zu machen. Aber das hatte natürlich auch die Kehrseite, dass diese Organisationen oft den verschiedenen Regierungen sich verpflichtet fühlten. Also wenn sie auf nationaler Ebene gearbeitet haben, so ging es ihnen auch darum, zum Beispiel im Krieg irgendwie keine Zweifel daran aufkommen zu lassen, wo ihre Loyalität ist, nämlich bei ihrem jeweiligen Heimatland. Und dadurch hatten sie auch ein gewisses Interesse, sich daran zu beteiligen, dass es nicht allzu viele Flüchtlinge gab, weil sie befürchtet haben, dass das auch ja die Ressentiments gegenüber Juden im Allgemeinen und den Antisemitismus in dem Land fördern würde. Und die internationalen Organisationen fühlten sich verpflichtet, also da den Alliierten nicht in den Rücken zu fallen, gerade nach Kriegsbeginn. Und die Alliierten hatten aber die Devise, erstmal müssen wir militärisch Deutschland besiegen und dann kann man sich um die Menschen kümmern, die diesen Krieg überlebt haben. Und das ging eben bis fast zum Kriegsende so, dass das absolute Priorität hat und dass man sich eigentlich dann nicht weiter bereit war zu kümmern darum, wo bleiben eigentlich die Leute, denen es gelungen ist, jedenfalls erstmal aus der unmittelbaren Gefahr rauszukommen und die noch überleben.
Was haben die Menschen damals auf sich genommen, eben um aus dieser unmittelbaren Gefahr herauszukommen? Also was sind das für Einzelschicksale, die sie sozusagen auch aufgedeckt haben?
Ja, das hat sich natürlich sehr stark verändert im Laufe der Zeit. Also am Anfang hatte man noch ein bisschen vielleicht verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Anfangs sind die Leute auch vor allen Dingen in die Nachbarländer geflohen, manche auch nur vorübergehend, haben dann gesehen, dass sie keine Perspektive sahen in einem Land, wo sie die Sprache vielleicht nicht können oder ihren Beruf nicht ausüben können. Dann sind auch 33 noch viele zurückgegangen, weil sie gedacht haben, vielleicht wird es doch nicht so schlimm. Oder die Regierung hält sich gar nicht so lange. Und wie gesagt, am Anfang sind die Menschen, die geflohen sind, auch noch relativ verständnisvoll aufgenommen worden. Und dann nachher wurden sie langsam als Belastung wahrgenommen, also auch als wirtschaftliche Belastung. Und es gab insbesondere Berufsverbände, die zum Beispiel Angst hatten, dass die Flüchtlinge ihnen Konkurrenz machen würden und die deswegen darauf gedrungen haben, dass die Beschränkungen in der Berufsausübung auferlegt bekommen oder dass sie eben gleich weiter emigrieren. Und dann ist vor allen Dingen nach dem Anschluss Österreichs, als die Fluchtbewegung sich unheimlich verstärkt hat, haben immer mehr Länder ihre Grenzen auch abgeschottet und darauf geachtet, dass vor allen Dingen keine Juden ins Land kamen. Dann ist ja auch dieser J-Stempel in den Pässen eingeführt worden, der eben nicht nur in den Ländern, die das gefordert haben, sondern in allen Ländern den Leuten den Grenzübergang erschwert hat. Weil selbst da, wo das nicht in den offiziellen Bestimmungen stand, gab es oft Anweisungen an die Konsulate, also Leute, die man nicht wieder loswerden würde, mit anderen Worten, die nicht zurückgehören könnten, auch nicht reinzulassen.
Margot Kupfer, Heinrich Marx, Yoki Kochavi oder Gertrude van Tijn, das sind alles Menschen, die Erwähnung finden im Buch von SWR1 Leutegast Susanne Heim. Und es gibt noch viele mehr. Wie haben Sie die Menschen und ihre Geschichten gefunden und eingesammelt?
Das war jeweils ganz unterschiedlich. Also Yoki Kochavi habe ich zum Beispiel in Israel noch interviewt. Der hat mir seine Geschichte selber erzählt und ich hatte die Möglichkeit nachzufragen. Gertrude van Tijn hat einen Nachlass hinterlassen und war eine relativ bekannte Flüchtlingsfunktionärin in den Niederlanden. Hat auch im Jüdischen Rat in Amsterdam gearbeitet. Und ich habe Sie kommt sehr viel vor, hat Berichte geschrieben, die in den Unterlagen der Hilfsorganisationen vorkommen. Und ich habe noch mit einer Frau gesprochen, die auch im Jüdischen Rat gearbeitet hat, die da ja Übersetzerin und Sekretärin war und die Gertrude van Tijn auch noch persönlich gekannt hat. Die habe ich erst vor 2 Jahren oder so in Israel nochmal gesprochen gehabt. Die ist schon über 100 Jahre alt, aber hat noch ein gutes, sehr gutes Gedächtnis. Und ja, Heinrich Marx hat ein Tagebuch hinterlassen, das man einsehen kann und der sehr genau protokolliert hat seine Überlegungen, ob und wann und wie er aus Deutschland weggehen sollte. Am Anfang hat er das abgelehnt und hat gesagt, man muss irgendwie da bleiben und man kann nur, wenn man eine wirklich klare Perspektive im Ausland hat, sollte man emigrieren. Letztendlich ist ihm dann aber das Leben in Deutschland so schwer gemacht worden, dass er dann doch nach New York gegangen ist und da, obwohl er ursprünglich Jurist war, ist er dann Journalist geworden und hat eine deutschsprachige Zeitung in New York rausgegeben. Und Margot Kupfers Lebensweg habe ich aus dem Archiv der Shoah Foundation. Also die Shoah Foundation hat ja Videointerviews gemacht mit sehr vielen Leuten in den 90er Jahren hauptsächlich, die interviewt wurden über ihr Überleben im Holocaust. Und da war sie eben auch dabei. Ich habe sie nicht mehr selber kennengelernt, aber sie hat sehr ausführlich berichtet von ihrem Weg von Berlin über Polen und dann nach Ostpolen unter sowjetischer Besatzung. Und von dort ist sie deportiert worden ins hinterste Sibirien. Hat dort Zwangsarbeit leisten müssen, ohne zu wissen, wie sie jemals wieder da rauskommt und ob überhaupt. Und dann, nachdem die Sowjetunion überfallen wurde von Deutschland, hat sie praktisch das Lager gewechselt und hat sich arrangiert mit der polnischen Exilregierung in London. Und diese aus Polen deportierten Leute in den Zwangsarbeitslagern sind sogenannt amnestiert worden und haben dann also Margot Kupfer und ihr Mann die Gelegenheit ergriffen, mit der polnischen Armee, die in der Sowjetunion unter sowjetischem Oberkommando zusammengestellt wurde, aus der Sowjetunion rauszukommen. Und die sind erst in den Iran gebracht worden, sind dann eine Weile in Teheran gewesen und dann sind sie über den Indischen Ozean und übers Rote Meer letztendlich nach Palästina gekommen.
Was für eine Route.
Eben.
Sie machen aber ja gerade schon deutlich anhand dieser Beispiele, wie unterschiedlich der Weg war, diese Geschichte zu finden. Bei denen, die Sie persönlich getroffen haben, Yoki Kochari haben Sie eben genannt, der Ihnen das selbst erzählt hat. Wie liefen diese Gespräche ab? Weil das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, was im besten Fall relativ schnell für die Geschichte aufgebaut werden muss.
Ja, in den allermeisten Fällen habe ich die Leute kennengelernt dadurch, dass mir irgendjemand gesagt hat, da musst du hin, der oder die hat was Interessantes zu erzählen. Und ich dann auch oft angekündigt worden bin von denen oder ich konnte mich darauf berufen, dass irgendwie Kollegen aus Yad Vashem oder der Direktor des Leo Beck-Instituts in Jerusalem mir empfohlen hatten, diese Person zu kontaktieren. Ich habe die dann meistens, also die in Israel habe ich erstmal auf Englisch angesprochen und die sind dann in aller Regel von sich aus ins Deutsche übergegangen. Und vielleicht war das diese Empfehlung, dass die Leute mir gegenüber eigentlich sehr offen waren und viele auch, hatte ich den Eindruck, das gut fanden, dass sie gefragt werden und dass sie eine Gelegenheit haben, ihre Geschichte zu erzählen. Manchmal hat mir auch ein Interviewpartner den nächsten empfohlen oder den dazu eingeladen, und weil die Leute meinten, sie hätten selber, ihre Geschichte sei eigentlich nicht so spektakulär wie die Geschichte der Freundin oder so. Und ich denke auch, das hat was mit Vertrauen zu tun, dass die Leute überhaupt bereit sind, nochmal ihre Geschichte zu erzählen, weil in gewisser Weise ist das, also kann das natürlich auch eine Retraumatisierung sein und sich dann nochmal wieder damit auseinanderzusetzen, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Dazu muss man natürlich auch bereit sein und das ist man natürlich auch nicht unbedingt in jeder Situation und nicht gegenüber jeder Person.
Und Sie haben es gerade schon deutlich gemacht, nicht gegenüber jeder Person als deutsche Frau jemandem gegenüberzutreten, diese Geschichte zu erzählen. Haben Sie da auch sowohl negative wie positive Erfahrungen gemacht oder durchweg positiv?
fast nur positive. Ich hatte eine Situation von jemandem, der dann wirklich sehr aufgebracht war und nochmal seine Erfahrungen erzählt hat und dann anfing auf die Deutschen und durchaus also unter Einbeziehung meiner Person irgendwie zu schimpfen, die ihm seine Jugend kaputt gemacht haben. Also der sehr ungehalten war. Aber die allermeisten Leute waren sehr freundlich, sehr entgegenkommend und wie gesagt offen und haben auch waren froh, dass sie das irgendwie nochmal jemandem erzählen konnten. Und zumal ich irgendwie nun deutlich nach dem Krieg geboren bin, waren da die Vorbehalte nicht so groß. Viele Menschen haben mir aber gesagt, dass sie jetzt entweder nicht mehr nach Deutschland wollen oder wenn sie in Deutschland sind, dann mit Skepsis gucken auf die Leute ihres Alters, die also während des Krieges in Deutschland waren und vielleicht Soldaten waren im Zweiten Weltkrieg und mit denen sie eigentlich auch nichts zu tun haben wollten. Aber gegenüber der jüngeren Generation waren sie sehr aufgeschlossen.
Dass so viele Geschichten der Nazizeit gesammelt werden und erzählt werden, Flüchtlingsgeschichten von Jüdinnen und Juden, wie wichtig ist das? Das, was Sie ja mit Ihrem Buch auch jetzt machen.
Ja, mir war das sehr wichtig, diese Geschichten zu sammeln, weil oft die Menschen, die sie zu erzählen haben, selber sie so ein bisschen zurückgestellt haben. Gerade die Menschen, die ich in Israel interviewt habe, die hatten oft den Eindruck, dass ihre Geschichte ja längst nicht so spektakulär und so wichtig ist zu erzählen, wie die von Leuten, die Konzentrationslager überlebt haben oder sogar Massenerschießungen oder so. Und die im engeren Sinne Holocaust-Überlebende sind. Und oft hatten meine Interviewpartnerinnen und Partner den Eindruck, ja, eigentlich ist das doch nicht so wichtig. Und ich fand das aber gerade wichtig, sie danach zu fragen, was das Besondere an ihrer Geschichte ist und was das mit ihnen gemacht hat, dass sie irgendwo weg mussten, wo sie eigentlich gar nicht weg wollten und zum Teil auch in Länder gegangen sind, also von denen sie vorher noch nicht mal richtig wussten auf der Landkarte, wo sie zu finden sind, geschweige denn, dass sie eine Ahnung von den Lebensbedingungen hatten. Und von daher denke ich, diese Geschichten sind es wert, weitererzählt zu werden und festgehalten zu werden und sind natürlich auch Anknüpfungspunkte für andere Fluchtgeschichten, die wir heute haben, ne?
Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass diese Geschichten nicht vergessen werden? Weil also zwangsläufig ich erinnere mich an meine Schulzeit, da hatte ich eine Holocaust-Überlebende zu Gast und die uns als Klasse sehr beeindruckt hat mit ihrer Geschichte. Diese Menschen, die werden dann halt irgendwann fehlen und ihre Geschichte eben nicht mehr so erzählen können.
Ja, klar, es sind immer weniger Leute, die überleben und die ihre Geschichte noch in der Lage sind zu erzählen. Und bald ist das ganz vorbei. Aber ja, ich denke auch, dass es vielleicht irgendwie in zwei Generationen später andere Themen gibt, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Ich meine, ich bin ja zu alt, dass ich auch noch Lehrer in der Schule gehabt haben, die selber im Zweiten Weltkrieg waren oder wo man eigentlich mit der NS-Vergangenheit auf Schritt und Tritt konfrontiert war, wenn man hingeguckt hat. Und gerade deswegen war es mir einfach auch wichtig, dass die Geschichten von Menschen zu erzählen, die weg mussten und die in Deutschland gar nicht mehr sichtbar waren und keine Spuren hinterlassen haben. Also das hat mich auch sehr beschäftigt, als ich dann zum Beispiel eben in Israel Immigranten kennengelernt habe. Aber ich denke, das ist der Lauf der Dinge, dass das natürlich ein bisschen verblassen wird. Und ich glaube, es ist toll, dass die Shoah Foundation zum Beispiel so viele Video-Interviews gemacht hat. Aber man muss natürlich immer bedenken, das sind Leute, die aus der Erinnerung erzählen und das natürlich auch dann so ein bisschen sich diese Erinnerung verschiebt. Und ich weiß nicht, ob zum Beispiel so KI-Aufnahmen, wo man dann Personen eine Geschichte, eine Frage stellen kann und die wird, dann wird aus der Lebenserzählung die Passage von dem Interview rausgepickt, die vielleicht zu dieser Frage passen würde, aber die Person lebt schon nicht mehr. Ob das ersetzen kann, das weiß ich nicht. Also da zweifle ich eher dran, aber ich habe damit auch keine Erfahrung.
Jetzt ist Ihr Buch seit wenigen Wochen im Handel. Welche Reaktionen haben Sie schon bekommen?
Also ich habe das jetzt schon zweimal in Berlin vorgestellt in den letzten Tagen und da waren die Reaktionen sehr interessiert und ja, interessante Nachfragen und ich hatte die Möglichkeit, das ein bisschen darzustellen. Das waren sehr, sehr positive, sehr interessierte Reaktionen, aber kann natürlich auch sein, dass die Leute mir als Autorin auch nicht sagen, dass sie irgendwas streckenweise langweilig fanden oder so. Das kann ich nicht beurteilen. Also, aber bis jetzt sind die Reaktionen sehr positiv und ich guck mal, ob und wann es welche Rezensionen gibt.
Ich würde eher von einem ehrlichen Publikum ausgehen, aber es gäbe heute die Gelegenheit, zum Beispiel auch in Tübingen Sie und Ihr Buch zu erleben.
Ja, heute Abend werde ich in der Buchhandlung Rosa Lux in Tübingen ab 19.30 Uhr aus dem Buch Passagen lesen und dann natürlich hoffentlich auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern ins Gespräch kommen.
Wenn wir über das Scheitern der Flüchtlingspolitik in der NS-Zeit sprechen, müssen wir dann zugeben mit Blick auf heute, dass wir nicht wirklich viel weiter sind?
Ja, jedenfalls kann man nicht sagen, dass bis jetzt dass die jetzige Flüchtlingspolitik nun besonders erfolgreich ist. Also die Wenn man sich anguckt, die internationalen Bemühungen zur Regelung der Flüchtlingsbewegung im Kontext der NS-Herrschaft, dann sind ja diese Versuche praktisch auch gescheitert am Egoismus der einzelnen Staaten, die eher in Konkurrenz zueinander als in Abstimmung miteinander reagiert haben. Und sich zum Teil auch die Flüchtlinge illegal über die Grenzen zugeschoben haben, weil sie loswerden wollten. Was ich den doch einen deutlichen Unterschied finde, ist, dass zumindest dem Anspruch nach die Flüchtlingspolitik, die internationale Flüchtlingspolitik damals Unterbringungsmöglichkeiten gesucht hat, um den Flüchtlingen zu helfen, um sie irgendwie ihnen einen Neuanfang zu ermöglichen. Und wenn man sich heutige, das macht zum Teil sicher auch nur ein Lippenbekenntnis gewesen sein. Wenn man sich vor allen Dingen dann die praktische Abschottungspolitik anguckt. Aber wenn man sich heutige Flüchtlingskonferenzen anguckt, dann ist ja von den Flüchtlingen selber und dem, was die durchmachen, eigentlich gar keine Rede mehr, sondern es geht nur noch um Abschottung oder wo werden sie hingebracht, wie werden sie möglichst weit weg organisiert, sodass wir gar nicht mehr mit ihnen in Berührung kommen. Und das finde ich schon ein deutliches Zeichen dafür, dass es bestimmt nicht weiter in die richtige Richtung sich entwickelt hat, sondern eher noch ein bisschen abgebrühter geworden ist.
Den Eindruck habe ich auch, dass es mehr Zahlen als Menschen für uns sind. Dass wir in Zahlen denken, oftmals, ob die Politik, aber wir vielleicht auch als Gesellschaft hier und da, dass wir eben die Menschen dahinter vergessen.
Ja, und wenn man sich dann die Parallelen zu früher anguckt, dann finde ich auch, dass das war mir auch deswegen wichtig, die individuellen Geschichten zu erzählen, dass es eben nicht nur Nummern sind, aber vor allen Dingen auch, wenn man sich klar macht, dass die Juden, die damals aus dem deutschen Machtbereich geflohen sind, auch ganz oft in anderen Ländern als fremd und gehören hier eigentlich nicht her und sind arme Schlucker und die liegen uns nur auf der Tasche und die machen uns auf dem Arbeitsmarkt Konkurrenz und die sind vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko. Also das war durchaus auch ein Argument, vor allen Dingen nach Kriegsbeginn.
Ist ja gleich zu heute.
Ja, und das finde ich, das muss man sich vor Augen halten, wenn man bedenkt, dass heutzutage rückblickend gerade diese Fluchtbewegung aus dem deutschen Machtbereich als eine besonders erfolgreiche gilt und dass die Fluchthelfer geradezu glorifiziert werden im Nachhinein, also die Fluchthelfer der 30er und 40er Jahre, während sie heute irgendwie als Kriminelle und Schlepper diffamiert werden. Natürlich hat es auch damals Leute gegeben, die Geschäfte gemacht haben damit und die Leute zum Teil auch irgendwie übers Ohr gehauen haben. Aber wenn es die Fluchthelfer nicht gegeben hätte, hätten sehr viel weniger Leute überlebt. Vor allen Dingen muss man sich klar machen, dass diese Flüchtlinge damals einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Aufnahmeländer beigetragen haben. Und dass zum Beispiel nach dem Krieg in Deutschland ein großes Bedauern darüber zu hören war, dass die deutsche Wissenschaft ihre Weltgeltung verloren hat, weil so viele wichtige Wissenschaftler emigriert sind. Aber ich meine, die hat man vertrieben und man hat sie auch nicht wahnsinnig angestrengt, um sie wieder zurückzuholen. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man heutzutage über Flüchtlinge nur als Belastung und als Sicherheitsrisiko redet. Das könnte sich durchaus retrospektiv sehr ändern, diese Perspektive.
Sie stellen in Ihrem Buch die Frage, wie schauen wohl zukünftige Historiker auf die heutige Zeit? Ohne dann wirklich so die Antwort, also die lassen die Frage im Raum stehen. Was könnte eine Antwort sein?
Na, ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel im Nachhinein mal sehr befremdlich wirkt, wenn der Innenminister sich hinstellt und sich selber dafür beglückwünscht, dass er die Flüchtlingszahlen runtergebracht hat und irgendwie die Leute wegorganisiert hat, anstatt sich anzugucken, was kann man machen, um den Neuanfang zu ermöglichen, der vielleicht auch hier gebraucht wird. Also ich meine, es gibt ja genug Probleme, wo Leute, also wo auch Arbeitskräfte fehlen und trotzdem wird den Leuten das schwer gemacht, hier in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Also oder überhaupt ins Land reinzukommen.
Wir schauen so ein bisschen auf die Reaktion aus der SWR1-Hörerschaft. Elfi hat geschrieben, danke für ein sehr interessantes Gespräch. Ich war in den 80er Jahren oft in Israel in einem Dorf, das heißt Ramot Hasharim. Vermutlich kennt Frau Heim das. Kennt Frau Heim nicht, schüttelt mit dem Kopf. Was mich jedes Mal wieder schockiert hat, war die Freundlichkeit mir gegenüber als Deutsche und das große Heimweh dieser Juden dort. Ich wurde immer mit Fragen überhäuft. In jedem Haus standen deutsche Schriftsteller in den Regalen und wurde deutsche klassische Musik gehört. Es sind für mich bis heute berührende Erinnerungen und das deckt sich ja, glaube ich, auch mit den Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben.
Ja, in jedem Fall. Also es waren sehr viele Leute, die mir gegenüber sehr offen waren und auch viele Leute, bei denen man irgendwie aus ihren Erzählungen so ein bisschen Heimweh rausgehört hat. Und gerade die aus Deutschland emigrierten Juden waren zum Teil auch noch dadurch geprägt, dass sie lange kein Deutsch reden wollten, aber dass es auch schlecht angesehen war, wenn man in der Öffentlichkeit Deutsch geredet hat und dass ihnen natürlich auch die Sprache weggenommen hat. Und manche von ihnen waren auch ein bisschen neidisch auf die russischen Juden, die später gekommen sind und die dann sehr viel schneller eine eigene Infrastruktur hatten, also russische Geschäfte, in denen man eben auch Russisch sprechen konnte oder einen russischen Fernsehsender. Und das hätten die auch gerne gehabt und manche haben auch eben dann deutsches Fernsehen gesehen, aber ich hatte so das Gefühl, es war auch wichtig, dass sie das dann wieder abschalten konnten, wenn sie wollten. Mhm. Also sie haben es auch dosiert, die Berührung mit Deutschland.
Ein Leben in zwei Welten sozusagen. Stefan Kupser aus Friedrichshafen hat sich gemeldet und schreibt, ich bin selbst seit Ende der 70er Jahre bis heute in der Erinnerungskultur aktiv. Begonnen hat es mit persönlichen Begegnungen mit Überlebenden der Shoah in Sao Paulo. Später folgten solche in Litauen und Israel bis schließlich in der Schweiz. Meine Freundin hat das KZ Bergen-Belsen nur mit viel Glück überlebt. 60 Familienmitglieder wurden jedoch von den Nazis ermordet. Und das sind da wahrscheinlich dann genau solche Geschichten, die sie ja dann auch eingesammelt haben und die Punkte, die Ortsmarken, die jetzt genannt wurden, Sao Paulo, Litauen, Schweiz, das sind auch alles Punkte auf Routen, die Sie genauso bearbeitet haben, oder?
Ja, in jedem Fall. Also ich habe nicht überall persönlich Leute kennengelernt, aber die Fluchtwege ja zum Teil auch über die Literatur oder die Interviews, die es gibt, verfolgt und mich dann damit beschäftigt, wie waren die Lebensbedingungen da. Und das war schon sehr, also wie gesagt, die gehen über den ganzen Globus und bei den Leuten, die ich interviewt habe, war schon einfach auch sehr prägend, dass in jeder Familie waren Angehörige, die das nicht überlebt haben. Ein Großteil der Familie, der ermordet worden ist. Und das hat die Leute natürlich auch geprägt und hat auch ihren Blick auf ihr eigenes Schicksal ein Stück weit mit beeinflusst. Also weswegen manche dann eben meinten, sie hätten eigentlich nichts Wichtiges zu erzählen, weil die anderen Geschichten noch viel schlimmer waren.
Unterscheiden sich da eigentlich in dem Punkt Geschichten von Männern und Frauen groß?
Die unterscheiden sich in anderen Punkten, würde ich sagen. Also Männer und Frauen hatten unterschiedliche Möglichkeiten zur Flucht. In manchen Ländern waren zum Beispiel Frauen, hatten Frauen bessere Chancen, ein Visum zu kriegen, zum Beispiel in Großbritannien, wenn sie bereit waren, als Haushaltshilfen zu arbeiten. Was mir oft begegnet ist, dass zum Beispiel Frauen auch eher bereit waren, irgendwelche Jobs zu übernehmen, um die Familie durchzubringen, während die Männer darunter gelitten haben, dass sie ihre ursprünglichen Berufe nicht weiter ausüben konnten, wenn sie zum Beispiel irgendwie Rechtsanwälte waren oder Ärzte, die dann im Ausland nochmal eine neue Ausbildung machen mussten, obwohl ja man sich so ein bisschen fragt, warum eigentlich. Das waren natürlich zum Teil auch arbeitspolitische Maßnahmen, die dem im Wege standen. Und die oft eben eine Identitätskrise hatten, wenn sie irgendwie nicht mehr die Ernährer der Familie waren. Also die Bedingungen waren sehr unterschiedlich. Es hat natürlich auch sowas wie Heiratsmigration oder sogenannte Scheinehen gegeben. Und da waren klar auch Männer und Frauen in unterschiedlichen Situationen.
Regina Leisgang-Mendle hat geschrieben aus Ulm, nur einen Moment innehalten, meint sie, nur Notwendiges in einen kleinen Koffer packen, Flucht. Sich das nur einen Moment vorzustellen und schon sieht man Fluchtbewegung mit anderen Augen. Und ich glaube, dass, wenn man es nicht selber erleben musste, einem da immer eine Perspektive, eine Dimension fehlt. Ich glaube aber, dass ein Buch wie Ihres das dann schon deutlicher macht. Susanne Heim, vielen Dank fürs Kommen und für Ihre Geschichten.
Danke sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.